Ich grüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst mit einem Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Da kommt ein Staunen aus diesen Worten uns entgegen. Ein Staunen darüber, dass das möglich ist, dass Menschen Gottes Kinder sein können, dass sie zu Gott eine ganz persönliche Beziehung haben können. Und mit dieser Gotteskindschaft ist auch eine besondere Würde, ein besonderer Adel verbunden. Und um diese Würde soll es gehen in diesem Gottesdienst. Das Thema heißt, würdig soll es bei uns zugehen. Würdig soll es bei uns zugehen. Wir freuen uns, dass in diesem Gottesdienst 4 Kinder gesegnet werden. Sulamit Maria und Johannes David Bachor, dann Florian Wirz und auch meine Tochter Naemi Tabitha Wanner. Und wir haben in diesem Gottesdienst so etwas wie ein Rundum-Programm. Man fragt sich vielleicht bei so einem kleinen Kind, wenn es so schnell wächst, so schnell rauswächst aus der Kleidung. Wo bekomme ich größere Strampler her? Sie erinnern sich vielleicht an manche Abkündigungen von Walter Roth, der immer wieder so gesagt hat, wenn Sie den Strampler, der Ihnen bei dem Nachbarskind so gut gefallen hat, kaufen können und kaufen möchten, dann gehen Sie doch auf den Kinderkleidermarkt. Vielleicht findet Sie ihn dort. Und zum Kinderkleidermarkt, da hören wir jetzt eine Ankündigung.
Hey Mama, meine Kleider sind mir viel zu klein.
Oh je, ich habe doch extra gesagt, seit dem Euro darfst du nicht mehr so schnell wachsen.
Ja, was soll ich denn machen? Aber du, ich habe eine geniale Idee. Am nächsten Samstag ist doch der Kinderkleidermarkt. Da kannst du ja meine Sachen verkaufen. Und dann kann ich mir für das Geld, was wir eingenommen haben, wieder neue Sachen kaufen.
Gute Idee, kann ich nur zustimmen. Dieses Jahr jährt sich der Kinderkleidermarkt das 18. Mal. Das ist schon ganz schön lang, immerhin 9 Jahre. Und ich wollte ganz kurz Ihnen noch sagen, dass wir eigentlich immer sehr viel Kleider umsetzen. Manchmal sind es mehrere tausend Euro und es lohnt sich, weil wir dort natürlich immer Einnahmen haben und diese Projekte, die wir uns immer vornehmen, ganz gut unterstützen können. Die Kindergärten von der Brüdergemeinde kriegen immer eine Kleinigkeit, wenn wir da sehr viele Helfer haben. Und meistens bleiben noch so 2000 Euro, dass wir ein großes Projekt auch noch unterstützen können. Und dieses Jahr ist es so, nachdem diese Flutkatastrophe viele Leute sehr stark betroffen hat, haben wir uns ein Projekt rausgesucht in Großenhain. Das liegt zwischen Meißen und Riesa. Dort hat es verschiedene evangelische Kindergärten und einen davon wollen wir mit dem Geld unterstützen. Jetzt brauchen wir natürlich immer sehr viel Mithilfe, Helfer, die kommen und Kleider sortieren beispielsweise. Und ich wollte fragen, ob vielleicht jemand von Ihnen, der gern bäckt, uns vielleicht noch Kuchen spenden für den Kleidermarkt hat. Die kann man dann abgeben nächsten Freitagabend zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr oder Samstag früh so zwischen 9:30 und 10:30 direkt unten im Kinderheim Hoffmannhaus. Das wäre ganz schön. Ich stehe nachher draußen mit meiner Liste an dem Infostand und wenn Sie irgendwelche Fragen dazu noch haben, dürfen Sie gern vorbeikommen. Vielen Dank.
Ja, mit der Taufe oder mit der Segnung, da fängt es an hier in der Gemeinde. Und dann kommt die Rundumversorgung. Für Kleidung ist schon gesorgt, für das äußere Wohl. Aber wir wollen natürlich auch für das innere Wohl sorgen. Und da ist zusammen mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Christiane Schmidt zuständig. Sie hat neu angefangen in unserer Gemeinde als Kinderreferentin. Viele haben gesagt, ich möchte Sie mal sehen, wer das eigentlich ist. Und dazu gibt es jetzt die Gelegenheit.
Ja, schönen guten Morgen. Sie können mich mal ganz genau angucken. Also ich wurde schon öfter gefragt, ja, warum haben wir dich noch nicht gesehen, warum haben wir dich noch nicht vorgestellt, stimmt etwas nicht mit dir? Ich glaube, mit mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ich bin ganz froh, hier zu sein. Mir wurde schon gesagt, bei den Schwaben musst du langsam sprechen, Christiane, die verstehen dich sonst nicht. Also, ich bin also kein Schwabe. Ich habe in Halle an der Saale studiert, in den Frankischen Stiftungen, falls jemand von Ihnen schon etwas von August Hermann Franke gehört hat. Dort habe ich studiert. Ich komme eigentlich aus Thüringen, habe dort in der Gemeinde Pfadfinderarbeit gemacht, Kinderarbeit, Jugendarbeit und am allerliebsten so Musik und evangelistisches Theater mit den Kindern und Jugendlichen gemacht und bin ganz gespannt, was hier auf mich wartet. Ich habe schon sehr viele sehr engagierte Mitarbeiter kennengelernt. Also Sie können mich nochmal angucken, das bin ich. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann, wenn Sie mich sehen, gerne. Jetzt muss ich aber ab zur Kinderkirche.
Ja, nehmen Sie die Christiane Schmidt einfach mit hinein, liebevoll, und sagen Sie ihr immer wieder, was in der Gemeinde alles an Möglichkeiten ist. Stellen Sie sich vor, das hilft wirklich dann auch weiter. Die vielen Namen, die vielen Gesichter, das ist am Anfang nicht so ganz einfach. Und wir werden dann an einem der nächsten Sonntage Sie auch offiziell dann in Ihr Amt einführen und einsetzen. Und jetzt wollen wir unseren Herrn loben mit dem Lied aus meines Herzens Gründe. Und wir machen es so, dass wir zunächst einmal auf den Chor hören mit dem Bach-Choral zu diesem Lied. Wir hören die Strophen 1 und 6 und antworten dann mit den Strophen 4 und 7. Es ist das Lied im evangelischen Gesangbuch, bei uns das grüne Liederbuch 443.
Gott, der Herr, ist nach seiner Verheißung in unserer Mitte. Sei stille vor ihm, alle Welt. Der Seher Johannes hörte die Stimme vieler Engel rings um den himmlischen Thron der Allmacht Gottes. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig anzunehmen. Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Preis und Lob. Wir beten im stillen Gebet unseres Herzens den an, der uns durch seinen Opfertod am Kreuz von unserer Sünde und Schuld befreit hat. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an. Über dieser Tatsache zu unserem Heil, zu unserer Rettung aus Gottes Ferne und Angst und Verzagtheit beten wir dich an, du Herr Himmels und der Erde. Wir sind die Herren dieser Welt. Du hältst ihr Wesen und Unwesen in deiner Hand. Was auch geschieht, es geschieht alles vor deinem Angesicht. Solches in festem Glauben zu wissen, macht allein uns getrost. An diesem Tag weitreichender Entscheidungen sind wir hier beieinander, um dir alle Ehre zu geben. Und, heiliger Gott, wir beugen uns unter die Schuld unseres Volkes, das überwiegend nicht mehr nach dir und deinem Willen fragt, das Persönlichkeiten in Verantwortungen setzt, denen dein Gebot irrelevant geworden ist. Erbarme dich, Herr. Schaffe Umkehr der Herzen durch die Kraft und das Wirken deines Heiligen Geistes. Fang bei mir, fang bei uns damit an, dass wir nicht Macher sein wollen, sondern Menschen, die von dir Wegweisung und Hilfe erbitten und erwarten. Hilf uns, Jesus, unser Herr, deines Evangeliums würdig zu leben in unserem Alltag, in unseren Familien, im Miteinander der Gemeinde, in der Öffentlichkeit, von Nachbarschaft und Beruf. Hilf uns, die Wertvorgaben deines Wortes wieder deutlich vor Augen zu haben, wo es um Wegentscheidungen für unser Leben geht. Wir brauchen dich, Herr. Ein Herr, ein Glaube, ein Gott und Vater. Danke, dass du bei uns bleiben willst. Du hast es zugesagt. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören von unserem Chor aus der Schützmotette: Also hat Gott die Welt geliebt.
Sie haben ja am Anfang dieses Blatt bekommen zum Gottesdienst. Steht immer auch der Predigttext mit drauf, die Hauptpunkte auch der Predigt. Man kann da etwas das mitverfolgen. Und dann natürlich die Ankündigungen, Abkündigungen. Besonders hinweisen möchte ich auf das Konzert heute Abend hier im Großen Saal um 20 Uhr mit dem israelischen Künstler Roman Krasnowski. Das ist ein sehr bekannter russischer Künstler, der in Israel zum Tod von Rabin damals auch ein Werk, ein Orgelwerk komponiert hat, das heute Abend zur Aufführung kommt. Dieses Werk wird jedes Jahr am Todestag von Rabin im israelischen Rundfunk gesendet. Herzliche Einladung heute Abend zu diesem besonderen Konzert. Und nun möchte ich uns den Predigttext lesen, diesen Abschnitt aus Gottes Wort, aus Epheser 4, Vers 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Langmut, ertragt einer den anderen in Liebe. Und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Allen, jawohl. Liebe Gemeinde, Sonntag für Sonntag sitzen wir hier im großen Saal gegenüber von diesem Bibelwort. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses ewiglich. Dieses Bibelwort wirft Fragen auf, Fragen nach der Würde und Würdelosigkeit unserer Versammlungen und Gottesdienste, die hier im großen Saal stattfinden. Man fragt sich zum Beispiel, was ziert, was ist die Zierde unserer Gottesdienste und Veranstaltungen hier? Oder man fragt, wie muss ich die Heiligkeit der Gläubigen äußern, die doch Heilige und Geliebte genannt werden in Gottes Wort. Auf jeden Fall wird immer wieder gesagt, würdig soll's bei uns zugehen. Würdig soll's bei uns zugehen. Äußere Formen der Frömmigkeit und Traditionen sind durchaus wichtig. Ich bin froh, dass es ein Kirchenjahr gibt, wo das Jahr eingeteilt wird in bestimmte Zeiten und Feste und wir an wichtige Inhalte der Bibel erinnert werden. Gut ist es, dass wir eine Gottesdienstordnung haben, einen ganz bestimmten Ablauf des Gottesdienstes und dass so der Willkür und der Unordnung gewährt wird. Es macht durchaus seinen Sinn, wenn wir beim Gebet aufstehen, denn wir reden ja schließlich im Gebet mit dem Allerhöchsten. Und wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann ist es eigentlich angemessen, dass wir uns so kleiden, wie wenn wir zu einem Fest oder zu einer wichtigen feierlichen Veranstaltung gehen. Denn wir bringen dadurch ja zum Ausdruck, dass wir im Gottesdienst mit unserem Herrn zusammentreffen und auf das hören wollen, was er uns sagt. Die Diskussionen über Gottesdienstformen und Frömmigkeitsstile haben also durchaus ihre Berechtigung. Wir erfahren aber aus Gottes Wort auch, dass eine Gefahr darin liegt, wenn die Frömmigkeit sich veräußerlicht, wenn man nur noch diese Formen und Riten und Gewohnheiten im Vordergrund sieht. Leicht kann der Glaube sich dahinter verstecken oder erstarren. Gott hasst traditionsreiche und formvollendete Gottesdienste von Menschen, deren äußere Haltung zwar formvollendet ist, aber deren innere Haltung ihm nicht entspricht. Amos zum Beispiel gibt ein vernichtendes Urteil ab über die feierlichen und prächtigen Tempelgottesdienste. Er sagt im Auftrag Gottes, tu von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das Volk kommt zu feierlichen, großen Opferfesten zusammen, wo sich alles trifft. Und der Ablauf dieser Feste ist genau festgelegt. Aber Gott verabscheut diese Feste. Und Hosea sagt in seinem Auftrag, ich habe Lust an der Liebe. Ich möchte geliebt werden. Und ich habe keine Freude an euren Opferfesten. Ich freue mich an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Würdig soll es bei uns zugehen. Es wird deutlich, würdig im Glauben zu leben und würdige Gottesdienste zu feiern, das ist doch noch einmal etwas ganz anderes, als bestimmte Formen und Traditionen und Riten einzuhalten. Die Würde der Christen äußert sich offenbar in etwas anderem als in einem bestimmten Musikstil, in einer bestimmten äußeren Haltung oder in besonderen Benimmregeln für den Gottesdienst. Paulus sagt, so ermahne ich euch nun, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Unsere Würde als Christ und das Leben in Würde gottgemäß hängt also offensichtlich mit unserer Berufung als Christ zusammen. Wir haben alle eine besondere Standeswürde. Wir sind nicht irgendjemand, sondern durch den Glauben sind wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes geworden. Der Vater im Himmel hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und als Söhne und Töchter Gottes benehmen wir uns anders als die Kinder dieser Welt. Paulus macht deutlich, benehmt euch doch. Vergesst nicht, wer ihr eigentlich seid. Man muss doch sehen, wo ihr hingehört. Man muss doch sehen, dass ihr Söhne und Töchter des lebendigen Gottes seid. Unsere Würde ist eine Standeswürde, aber auch eine Berufungswürde. Wir sind Kronprinzen und Kronprinzessinnen des großen Königs. In der Bibel werden große Worte gemacht, große Versprechungen von dem, was auf uns zukommt. Wir sollen einmal Leitungsverantwortung und Beurteilungskompetenz bekommen über Menschen und sogar über Engel. Große Dinge werden angesagt. Kinder Gottes wollen ja auch mit ihrem ganzen Leben ihrem Vater im Himmel Ehre machen. Sie wollen, dass er sich über seine Kinder freuen kann. Und das ist Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 10, wichtig, wo er schreibt, ihr als Gottes Kinder lebt des Herrn würdig und gefällt ihm in allen Stücken, bringt Frucht zu jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Um würdig leben zu können, muss ich Bescheid wissen über meine Berufung, über das, was ich geworden bin durch die Beziehung zu Jesus. Wir hören in der Bibel viel von unseren Berufungen als Christ. Da wird zum Beispiel gesagt, wir sind dazu berufen, mit dem Sohn Gottes Gemeinschaft zu haben. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Enge Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes dürfen wir haben. Wir dürfen ihm über die Schulter schauen und auf seine Regierungsanweisungen für unser Leben achten. Oder es wird gesagt, wir sind zur Freiheit berufen. Wir müssen uns nicht nach allen möglichen Moden, Meinungen oder Machenschaften dieser Zeit richten, sondern können getrost gegen den Strom schwimmen. Uns soll nichts gefangen nehmen, sondern man soll an uns sehen, dass wir allein an Christus gebunden sind und sonst frei und Herr aller Dinge. Würdig soll's zugehen. Und nun entfaltet Paulus, worin sich die Würde der Christen besonders zeigt. Sie zeigt sich nicht in erster Linie in äußeren Formen, sondern sie zeigt sich in einer inneren Haltung, aus der dann Taten folgen. In der Liebe nämlich und in der Einheit. Ich möchte zuerst über die Würde der Liebe etwas weitergeben. Paulus sagt, lebt eurer Berufung würdig in aller Demut und Sanftmut, in Langmut, ertragt einer den anderen in Liebe. Ich staune immer darüber, wie nüchtern Paulus die Christen und die Gemeinde beurteilt. Er weiß genau, das ist keine Interessengemeinschaft, sondern das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die von Gott herausgerufen worden sind, auserwählt worden sind aus dieser Welt. Diese Leute kommen nicht zusammen, weil sie sich so nett und so sympathisch finden, weil sie sich so mögen. Sie kommen zusammen, weil sie eine Familie geworden sind, weil sie verwandt sind untereinander. Deshalb kommen sie zusammen. Freunde kann man sich aussuchen, aber Brüder und Schwestern kann man sich nicht aussuchen. Das ist Gemeinde, diese zusammengewürfelte Schar von Menschen. Und jeder weiß auch, Geschwister mögen sich nicht immer. Und Jesus verlangt es nicht einmal. Stellen Sie sich das vor. Wir müssen uns gar nicht heiß und innig lieben. Wir müssen keine wunderbaren Gefühle innerlich füreinander entwickeln. Nicht jeder Mitbruder und nicht jede Mitschwester in der Gemeinde muss genau meine Wellenlänge haben oder muss genau meine Kragenweite haben. Das muss gar nicht sein. Es heißt nicht einmal, liebt euch, sondern es heißt, ertragt einander. Ertragt einander in Liebe. Würdig geht es in der Gemeinde zu, wenn wir einander aushalten, wenn wir einander ertragen, wenn wir uns immer wieder zusammenraufen und wenn wir vor allem aneinander festhalten. Würdig geht es zu, wenn wir das Unvermögen des anderen tragen, ohne ihn abzulehnen, zu verachten, auszuschimpfen oder abfällig zu ihm reden oder über ihm reden. Einander ertragen heißt auch immer Ja sagen zu dem, was der andere nicht ist. Die Liebe deckt auf, wo Sünde und Unrecht im Spiel ist. Aber sie deckt zu, wo Unfähigkeit und Unvermögen ans Licht kommt. Wir müssen auch Ja sagen zu dem, was der andere nicht ist. Und nicht ständig unsere Vorstellungen in ihn hinein projizieren. Und für dieses Ertragen brauchen wir viel Mut. Viel Mut und viel Kraft. Und von diesem dreifachen Mut spricht der Apostel. Von Sanftmut, von Demut, von Langmut. Und er fängt mit der Demut an. Demut ist die Haltung eines Sklaven. Heißt eigentlich diene Mut. Und ich habe hier Jesus vor Augen, wie er sich vor seinen Jüngern niederkniet. Er, der Herr, er, der Rabbi, kniet sich vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Das ist Demut. Der Demütige geht vor dem Bruder und vor der Schwester auf die Knie. Er wäscht ihm oder ihr nicht den Kopf, sondern die Füße. Er schaut nicht von oben auf sie herab, sondern stellt sich unter ihn. Stellt sich nicht über ihn, sondern unter ihn. Das griechische Wort für Demut bedeutet, einen Hügel einebnen. Und da denke ich an das, was mir so im Kopf immer wieder herumgeht. Und da sehe ich viele Hügel, wenn ich an andere Menschen denke. Und diese Hügel sind einzuebnen. Und wir sollen vor dem anderen in die Knie gehen, um ihm zu dienen, da wo er meinen Dienst, meine Gaben, meine Möglichkeiten braucht. Christen sind ein James, ein Diener, ein Butler der anderen. Das ist unsere Berufung. Und neben Demut tritt nun die Sanftmut. Sanftmut berührt den vornehmen Umgangston und Umgangsstil in der Gemeinde. Sanftmut gehört zur Würde der Gotteskinder, der Königskinder. Der Ton macht die Musik. Und als Gegenteil von Sanftmut wird in der Bibel schlechtes Reden über andere oder Streitereien genannt in Titus 3, Vers 2. Ich möchte den anderen nicht mit Worten verletzen, sondern ich möchte ihn gerne so anfassen mit meinen Worten und mit meinem Reden, dass ich ihm weiterhelfe. Ein rüder, harscher, laut polternder Umgangston ist eines Christen unwürdig. Christen sind vornehme Lords. Sie sind Adelige. Sie können sich von schreiben. Denn sie haben alles, was sie haben, von Christus. Christen sind vornehme Leute. Und das sollte man merken an der Sanftmut. Und hier denke ich an die Begegnung zwischen Jesus und dem Pharisäer Simon. Er wurde eingeladen von Simon und Simon hat gegenüber Jesus alle Regeln der Gastfreundschaft missachtet, hat richtig auf Jesus heruntergeschaut. Und jetzt fährt Jesus ihn nicht barsch an, sondern nimmt ihn beiseite und redet ganz freundlich mit ihm, erzählt ihm eine Geschichte und deckt dann aber auf, was in seinem Herzen ist. Und dann wird noch Langmut genannt. Langmut im Umgang miteinander ist der lange Atem. Wir brauchen viel Geduld miteinander, dürfen einander nie aufgeben. Christen sind so etwas wie Langstreckenläufer. Christen brauchen Ausdauer miteinander. Wie viel Langmut hatte Jesus im Marathonlauf mit seinen Jüngern? Wir hören, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Für den wichtigtuerischen Petrus, der sich immer in den Vordergrund spielte, für den schwierigen Thomas, der immer alles kritisierte und hinterfragte, was Jesus tat, und für den scheinheiligen Judas mit seinen gravierenden Schwächen, von denen er nicht mehr loskam, hatte Jesus Langmut übrig. Er hielt an diesen Leuten fest. Es nützt nichts, wenn wir auf einen bestimmten Frömmigkeitsstil achten. Es nützt wenig, wenn wir uns nach Traditionen oder Gepflogenheiten richten und darauf Wert legen und dabei die gegenseitige Liebe verletzen. An der Umgangsweise der Christen miteinander wird ihre Würde erkannt. Die Würde der Liebe zeigt sich in Demut, Sanftmut und Langmut. Und die Würde zeigt sich nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Einheit der Gemeinde. Das ist die andere Linie, die Paulus betont. Er sagt, sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Es könnte ja jetzt ein Missverständnis auftauchen. Es könnte das Missverständnis da sein, dass wir denken, es liegt ja doch wieder an uns. Es liegt an unserer Langmut, an unserer Geduld, an unsere Freundlichkeit, es liegt an unserem Wesen, wie wir miteinander umgehen. Und damit dieses Missverständnis nicht aufkommt, damit wir nicht denken, wir müssen Gemeinde zusammenhalten, wir müssen doch unsere Liebe zeigen, wie würdig wir sind, damit dieses Missverständnis nicht aufkommt, zeigt Paulus die starke Verbindung auf, die die Gemeinde zusammenhält. Man könnte hier an ein Stromkabel denken. Ich habe einmal so ein Stromkabel hier, so ein dickes Stromkabel mitgebracht. Das heißt, die Einheit der Gemeinde muss nicht erst hergestellt werden. Es gibt so etwas wie eine Versorgungsleitung, die uns miteinander verbindet. Sie ist längst verlegt, sie ist installiert und an das himmlische Versorgungssystem angeschlossen. Und diese Versorgungsleitung hat 7 Adern, 7 einzelne Leitungen, die uns untereinander versorgen, die uns miteinander vernetzen und verbinden. Und das schafft Gemeinde, diese 7 Elemente, diese 7 Kabel, diese 7 Verbindungen. Wir sind zu einem Leib miteinander verbunden. Das ist so. Das brauchen wir nicht erst machen. Durch die Beziehung zu Jesus sind wir auch untereinander verbunden zu einem lebendigen Organismus und Jesus ist der Kopf. Es ist ein Geist, sagt Paulus, der in uns allen ist. Der Geist Jesu, ein Denksinn ist damit verbunden. Das haben wir in uns durch den Heiligen Geist. Das müssen wir nicht erst machen. Es ist eine Hoffnung, die wir haben, dass Jesus wiederkommt und dass wir einmal für immer bei ihm sein dürfen. Diese Gewissheit tragen Christen in sich, das verbindet sie fest miteinander, das unterscheidet sie von aller Welt. Und es ist der eine Glaube an Jesus, den Auferstandenen, der allen gemeinsam ist. Es ist die eine Taufe, auf die alle Christen zurückblicken können, als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Gott und zur Gemeinde. Und ist es der eine Vater, der alle in der Gemeinde zu seinen Kindern gemacht hat. Und diese sieben Verbindungsstränge machen Gemeinde aus und halten uns zusammen. Und es wird ganz deutlich, das ist es, was unverzichtbar ist. Das ist es, was wir nicht aufgeben können und uns verbindet. Es heißt hier nicht, uns verbindet eine einheitliche Meinung in allen Lehrfragen. Es heißt auch nicht, uns verbindet ein einheitliches Traditionsbewusstsein oder uns verbindet alle ein bestimmter Musikstil. Es heißt nicht, uns verbindet eine einzige Form der Gottesdienstgestaltung. Es heißt auch nicht, uns verbindet alle ein ganz bestimmter Lebensstil. Und uns verbindet auch nicht ein bestimmtes Outfit, das man von Weitem sieht, das ist ein Christ, so muss ein Christ aussehen. Sondern diese sieben Verbindungsstränge sind es, die uns verbinden. Das alles ist es, was Einheit ausmacht. Das andere nicht. Da kann eine große Vielfalt sein in der Einheit. Da können wir einander viel zugestehen. Ich muss nicht immer Recht haben. Ich muss nicht immer im Vordergrund oder im Mittelpunkt stehen. Und es wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass jeder Christ in der Gemeinde eine ganz bestimmte Kontur und ein ganz bestimmtes Profil haben muss, das er durchsetzen soll. Einheit kann nur gelebt werden, wenn wir uns auf diese verbindenden Dinge, dieses Verbindungskabel zurückziehen und immer wieder neu besinnen und uns und unsere Auffassungen an dieser Stelle zurücknehmen. Der bekannte Dirigent Leonard Bernstein wurde einmal gefragt, welches denn das schwerste Instrument sei. Und er hat dann geantwortet, die zweite Geige. Das ist das Schwerste, die zweite Geige zu spielen, sich zurückzunehmen, um der Einheit willen, sich einzuordnen, sich unterzuordnen. Ein dickes Kabel mit sieben Strängen. Jetzt kann es aber sein, dass dieses Kabel mit den sieben Strängen irgendwo einen Kurzschluss hat. Und dann ist das nicht die Sache irgendeines Einzelnen, sondern dann ist das die Sache der ganzen Gemeinde, denn da geht die Verbindung verlustig. Da verlieren wir die göttliche Energie, da schmort es und riecht es. Und wenn es schmort und riecht, ist Eile geboten. Paulus sagt, sei darauf bedacht, schaut ständig drauf, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ich möchte an dieser Stelle an ein Isolierband denken. Ich habe auch so ein Isolierband mitgebracht. Und dieses Isolierband, das ist uns auch mitgegeben als Gemeinde. Das Isolierband des Friedens durch die Vergebung. Vor der Vergebung muss es zur Aufdeckung des Schadens kommen. Wo brennt's? Wo ist der Kurzschluss? Und dann wird dieser Schaden behoben durch die Vergebung. Und der Friede Gottes kehrt wieder ein, die Verbindung ist wieder hergestellt. Die kritische Stelle muss aufgedeckt werden, entdeckt werden und dann muss der Schaden behoben werden. Und da ist Eile angesagt. Das griechische Wort heißt spudazo, sputet euch, Ja? Sputet euch, beeilt euch, wenn ihr das seht, dass es irgendwo schmort, dass die Einigkeit in Gefahr ist. Die Würde der Einheit zeigt sich durch eine feste siebenfache Verbindung. Würdig soll es zugehen. Wir haben eine hohe Berufung. Sie besteht in der Liebe, dass wir einander in Liebe festhalten. Und sie besteht in der Einheit. Sie besteht in der Liebe und in der Einheit. Ich möchte schließen mit dem Liedvers, den wir dann auch miteinander singen. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir das Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Evangelisches Gesangbuch 251. Sing die Strophen 1 bis 3 und 7. Herz und Herz vereint zusammen. Stehen zu bleiben. Und zunächst geht es um die Sulamit Maria Bachor. Wir haben sie ja schon gesehen auf dem Bild, hier noch einmal live. Die Eltern haben sich den aaronitischen Segen herausgesucht für ihr Kind Sulamit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sulamit Maria Bachor, es segne dich der Herr mit seiner wunderbaren Gegenwart. Er begleite dich auf deinem Lebensweg und gebe dir seinen Frieden. Dass du seinen Sohn Jesus Christus erkennst und den Frieden des Herzens und Lebens bekommst. Es segne dich, unser Herr. Amen. Und dann haben wir den Johannes David Bachor. Das ist der Johannes David Bachor, schon ein bisschen größer. Und für ihn haben die Eltern ein Wort herausgesucht aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Der Herr Jesus Christus segne dich mit seinem Namen, in dem alles enthalten ist, das ganze Heil, die ganze Rettung. Und er werde auch für dich zur Rettung, dass du ihn erkennst, mit ihm lebst, auch all seine Gaben und Möglichkeiten entdeckst, die er für dein Leben bereit hat. Segne dich der Herr und er segne auch euch, die Geschwister, und begleite euch auf eurem Lebensweg. Geht hin im Segen und Frieden des Herrn. Jetzt haben wir den Florian Wirz.
Ja.
Ja, darf man auch nochmal live hier bewundern, den kleinen Florian, der so fröhlich gelacht hat vorher. Ja, ein Wort aus Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Florian Wirz, es segne dich, unser Herr, er segne dich mit seiner Gegenwart, mit seiner Begleitung. Er behütet dich auf allen deinen Wegen, er trägt dich auf Händen und du sollst ihn erkennen und seine Hand erfassen und mit ihm leben. Dazu segne dich unser Herr. Auch dich segne der Herr, der zu uns sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Amen. Und dann die Naemi Tabitha Wanner. Ein Bibelwort aus Psalm 16, Vers 6. Es hängt zusammen mit dem Namen, mit der Gestalt der Naemi. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Naemi Tabitha Wanner, der Herr segne dich mit seiner Gegenwart. Er hat für dich ein liebliches und wunderbares, großartiges Erbteil, das du schon jetzt in deinem Leben entdecken kannst. Und dazu segne dich der Herr, dass du das entdeckst, dass du mit Jesus lebst und all das annimmst, was er für dein Leben bereit hat. Der Herr sei mit dir, mit seinem Segen. Amen. Liebe Eltern und geistlichen Begleiter eurer Kinder, ihr bringt heute euer Kind zum Herrn, um es ihm anzuvertrauen und um seinen Segen für euer Kind zu bitten und diesen Segen zu empfangen. Damit bringt ihr zum Ausdruck, dass es euch ein ernstes Anliegen ist, dass euer Kind Gottes Wort hört, in unsere Gemeinde hineinfindet und sich für ein bewusstes Leben mit Jesus Christus entscheidet. Begleitet euer Kind auf diesem Weg. Gott stärke euch für diese Aufgabe. Ich sage diese Worte natürlich auch für mich. Auch mir ist es ein ernstes Anliegen, meine Kinder zu begleiten im Auftrag des Herrn. Und der Wunsch ist damit verbunden, dass unsere Kinder Gotteskinder werden und Gotteskinder bleiben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Ich würde meine Frau noch ein Wort an Sie richten, um einfach auch ihre Dankbarkeit für die Geburt unseres Kindes zum Ausdruck zu bringen.
Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Diesen Spruch haben wir für unsere Tochter gewählt, weil der Name Naemi ja auch die Liebliche heißt. Und unser Wunsch als Eltern ist es, dass unser fünftes Kind es einmal als ein liebliches Geschick empfindet, dass sie so spät noch in unsere Familie gekommen ist, mit 12 Jahren Abstand nach dem älteren Schwesternteil. Und ja, ich darf auch sagen, dass wir als Eltern es als eine Freundlichkeit Gottes, als ein liebliches Geschick empfinden, dass wir ein Baby noch bekommen haben. Ich möchte in dieser Stunde einfach unserem Vater im Himmel ganz herzlich danken. Meine Gedanken gehen zurück vor einem Jahr, wie ich unverhofft schwanger wurde und sich in die Freude doch auch eine gewisse Bangigkeit und Sorge mit hineingemischt hat. Und da darf ich bezeugen, ich habe in der Zeit des zu Ende gehenden Jahres Gottes Treue und Hilfe in wunderbarer Weise erfahren. Ich möchte dankbar sein für den gnädigen Verlauf der Schwangerschaft, Geburt und des ersten Vierteljahres. Es ist mir aber auch ein großes Bedürfnis, Ihnen als Gemeinde ganz herzlich zu danken. Wir haben auch da erlebt, das Los ist uns aufs Liebliche gefallen. Wir haben so viel Liebe, Ermutigung, Zuspruch, Fürbitte, praktische Hilfe bis zu einer kompletten Babyausstattung empfangen. Wir durften so viel liebevoll gestaltete Glückwünsche lesen und Geschenke auspacken. Ich kann das mit Worten gar nicht fassen und bin da ganz tief gerührt. Möchte Ihnen allen Danke sagen, dass Sie uns so in rührender Weise hineinbegleitet haben und uns damit auch viel Liebe haben spüren lassen. Und wir dürfen wirklich bezeugen, Gott hat es alles wohlbedacht und alles, alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre.
Ja, und das wollen wir jetzt auch tun, indem wir miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir alle Ehre geben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns zu einer Gemeinde zusammenfügst und dass in dieser Gemeinde deine Gegenwart spürbar ist und erfahrbar ist. Und jetzt möchtest du, dass wir würdig leben, dass es in unserer Gemeinde würdig zugehen soll. Und da danken wir dir, Herr, dass du so viel hast, was uns miteinander verbindet. Wir danken dir für diesen siebenfachen Strang, für das, was du hineingelegt hast in unsere Gemeinde und in unser Leben. Und wir bitten dich, gib uns immer wieder die Impulse und die Kraft, und die Möglichkeit, dass wir zueinander finden in Liebe und dass die Einheit der Gemeinde gestärkt wird und erhalten bleibt und die Welt erkennt, wer unser Vater ist. Herr, wir bitten dich darum, dass unsere Gemeinde durch das Leben ihrer Glieder Ausstrahlung hat. Und da möchten wir auch die Kinder, die jetzt gesegnet und vorgestellt worden sind in diesem Gottesdienst, auch noch einmal dir anbefehlen. Und ich bitte, dass sie auch hineinwachsen in die Gemeinde und dass sie dich erkennen und mit dir leben und dir Ehre machen. Wir bitten dich für die Kinderarbeit, für Christiane Schmidt, jetzt für den Kindergottesdienst, der parallel läuft, um deinen Segen, sei du mit den Kindern drüben und lass sie auch etwas mitnehmen und zeig ihnen, Herr, dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Und wir dürfen dich auch heute noch einmal herzlich bitten für die Bundestagswahl, um dein herzliches Erbarmen mit unserem Volk. Herr, lass du Menschen an die Macht kommen, die nach dir fragen, die umkehren zu dir und deinen Ordnungen und Weisungen. Wir würden uns so sehr darüber freuen, wenn in unserem Volk noch einmal ein Aufbruch geschehen könnte. Ein Aufbruch zu dir hin und noch einmal viele Menschen zum Glauben kommen, bevor du wiederkommst. Hilf, dass wir dieser Stelle unseren bescheidenen Beitrag leisten können, dass wir dir Ehre machen als Gemeinde und dir nicht im Weg stehen. Mit einem Plan, Menschen zu retten und herauszuholen aus dieser Welt in die Gemeinschaft hinein mit dir. Ehre sei dir, Vater im Himmel. Amen. Vater unser im Himmel.